Ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich grüßen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Wer ist denn heute das erste Mal hier? Kann mich mal eine Hand sehen. Erste Mal. 1, 2, 3, 4, 5 Leute, das erste Mal heute hier. Ihr seid nochmal ganz herzlich willkommen geheißen auch von unserer Gemeinde. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und ich hoffe, dass wir vieles heute mitnehmen können. Wir haben ja schon einiges genommen. Nachher gibt es noch ein paar Vitamine. Also für die jetzt Befürchtung haben, dass ich eine lange Predigt halte, werde ich nicht. Ich kann das zwar, aber ich verschone euch heute mal, weil der Ablauf heute schon recht lang ist. Aber dennoch ist es wichtig, wir wollen ins Wort Gottes schauen und sehen, was Gott uns heute zu sagen hat. Wir haben ja schon vieles gehört und ich werde ein Stück weit weiter fortführen, das, was wir schon gehört haben. Und wer eine Bibel dabei hat, kann sie jetzt gerne aufschlagen. Und ich möchte 4 Verse lesen aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 6. Und ich möchte da die Verse 17 bis 20 lesen. Hebräer Kapitel 6, 17 bis 20. Da steht: Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innerste des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Ich hoffe, wir kennen uns aus dem Hebräerbrief. Das ist ein sehr mutmachender Brief. Wir wissen nicht von dem Autoren, aber am Anfang des Briefes, des Hebräerbriefes, steht etwas ganz Wesentliches, was diesen Brief ausmacht. Und das ist, dass Gott durch die Zeiten hindurch immer wieder gesprochen hat. Aber zuletzt hat er durch wen gesprochen? Durch seinen Sohn. Und der wird uns hier präsentiert im Hebräerbrief als der Erhabene, der größer ist, der schöner ist, der alles vollendet hat, was Gott geplant hat. Das ist so der Grundgedanke. Und wir haben heute ja miterlebt eine Taufe. Und ich möchte mal so als Einstieg den Gedanken uns mitgeben. Es ist wichtig, einen guten und richtigen Start zu haben. Davon sind wir, denke ich, alle überzeugt. Ja? Ein guter, ein richtiger Start im Glaubensleben ist enorm wichtig. Aber das Ende auch, oder? Dass wir ankommen, ist genauso wichtig. Und meine Predigt heute Morgen habe ich so genannt: Jesus, unsere einzige Hoffnung. Und das ist auch der Gedanke, oder es gibt eigentlich zwei Gedanken, mit denen ich euch heute hier herausschicken möchte, die hoffentlich alle fest in unserem Herzen verankert sind und bleiben. Das eine ist eben genau die Wahrheit. Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Und das zweite ist, es gibt ein Sprichwort in dieser Welt, und es geht heute um das Thema Hoffnung. Es gibt so ein Sprichwort, das kennt ihr alle, wenn ich jetzt anfange: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist das eine Aussage, die ein Christ so formulieren würde oder kann? Ich würde sie so formulieren: Die Hoffnung siegt zuletzt. Die Hoffnung siegt zuletzt. Und warum ich das sagen kann, das möchte ich anhand dieser Verse uns ein bisschen näher bringen. Und es gibt drei Punkte. Und dann wisst ihr auch, wenn ich zum dritten Punkt komme, da sind wir schon auf der Zielgeraden. Wir kommen bald an, am Ende der Predigt. Das drei Punkte, die ich uns näher bringen möchte. Das eine ist: Was ist Hoffnung? Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, wovon spricht sie dann? Da wollen wir so ein bisschen versuchen, das zu definieren, ein bisschen näher zu bringen uns. Das zweite ist, was ja genauso wichtig ist: Worauf gründet sich meine Hoffnung? Was ist die Grundlage meiner Hoffnung? Und das dritte, was wir uns dann, womit wir uns beschäftigen wollen, ist dann die Frage: Wie sicher kann ich mir sein? Wie sicher kann ich mir sein? Oder wie sicher bin ich, um es ganz persönlich zu machen? Der erste Punkt ist, wenn die Bibel von Hoffnung spricht, wovon spricht sie? Und da ist es immer ganz gut, dass man vielleicht sich Gedanken macht, was ist sie nicht? Und wenn ihr auf die Straße gehen würdet und Menschen fragen würdet, bitten würdet, mal zu erklären, was sie meinen, wenn sie sagen, sie hoffen oder sie haben eine Hoffnung oder sie hoffen das und das, was denkt ihr, was würden die sagen? Wenn sie zum Beispiel sagen, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet, was meinen sie damit? Sie haben eine positive Vorstellung, ja? Sie denken, es wäre schön, wenn morgen die Sonne scheint. Aber sind sie sich sicher? Nein, vor allen Dingen nicht in Hannover. Wenn ich das auf Kreta sagen würde, ich hoffe, es regnet morgen nicht, könnte ich sagen zu 99,9%, wenn ich im Juli oder August dort bin, dass es so sein wird. Die sind sich relativ sicher, die würden wahrscheinlich so eine Aussage gar nicht machen. Sie würden sagen, ich hoffe, morgen regnet es. Aber wir merken schon, wenn Menschen den Begriff Hoffen oder Hoffnung benutzen, meinen sie etwas Positives, sie wünschen sich etwas für ihr Leben oder für die Zukunft, aber sie sind sich nicht sicher. Es ist ein Annehmen, ein vages Hoffen. Ist das so in der Bibel? Was ist, wenn die Bibel von Hoffen oder Hoffnung spricht? Wie drückt sie sich aus? Wie erklärt sie sich? Und wir werden feststellen, dass Hoffnung mit einem anderen Begriff sehr stark oder sehr eng verbunden ist. Ich nenne sie fast wie eineiige Zwillinge. Ja? Und dieser Begriff, den wollen wir mal kurz finden, den werdet ihr mit Sicherheit finden, in Hebräer Kapitel 10. Da lese ich mal Verse 22 und 23. Und hört mal genau zu, wie da zwei Begriffe sozusagen ausgetauscht werden. Und ich denke, die meisten wissen sowieso schon, welches Wort das ist. Aber ich möchte es nochmal zeigen anhand des Wortes Gottes. So lasst uns hinzutreten und mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Jetzt kommt Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis des Glaubens, könnte passen, ne? Steht nur nicht hier. Die meisten haben keine Bibel dabei, deswegen wisst ihr es nicht. Sei denn, ihr habt den Vers auswendig gelernt. Aber in meiner Übersetzung, in meiner Bibel heißt es, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Also hier merken wir, zwei Begriffe werden gebraucht. Der eine ist Glauben und der zweite ist Hoffen oder Hoffnung. Glaube und Hoffnung sind sehr eng miteinander verbunden. Man könnte vielleicht sagen, dass der Glaube sozusagen die Grundlage ist und aus dieser Grundlage heraus entwickelt sich eine Hoffnung, eine Frucht. So wie die Bäume hier Früchte hervorbringen, so ist eine Frucht des Glaubens Hoffnung. Und das tauscht sich in der Bibel immer wieder aus. Das finden wir überall. Da wird erst Glaube von Glaube gesprochen und dann heißt es plötzlich Hoffnung. Und Hoffnung hat etwas in der Bibel mehr mit dem, was zukünftig geschieht, zu tun. Also eine Auswirkung dessen, was auf mich zukommt. Das beginnt nicht erst mit dem Tod. Sondern wir leben als Christen in der Hoffnung. Jeden Tag. Es ist etwas sehr Praktisches. Und ich vergleiche das so ein bisschen, ihr wisst ja, die meisten von euch wissen, ich war mal auf einem Schiff 2 Jahre. Und auf dem Schiff gibt es auch Wasser im Schiff, nicht nur drumherum, sondern auch im Schiff selbst. Und ich war verantwortlich für die Wassertankbefüllung. Das heißt, in jedem Hafen, wo wir angelegt haben, habe ich große, riesige Wassertanks gefüllt. Und das Schiff hatte 13 Wassertanks. Aber es gab auf dem Schiff auch Tanks, die wurden nur einmal befüllt und dann waren die voll und das war's dann. Wisst ihr, wozu die notwendig waren? Zur Stabilisierung, ich höre schon. Stabilisiert das Schiff. Die wurden nicht benutzt zum Trinkwasser oder Duschen oder Kochen, sondern die wurden einmal gefüllt und die blieben gefüllt. Und die waren wichtig, dass das Schiff stabil im Wasser, im Meer sich bewegen kann. Und wisst ihr, Hoffnung ist für mich so ein Tank in meinem Leben, der uns Stabilität gibt auf unserem Lebensweg. Wir haben nur ein Problem im Gegensatz zu meinem Schiff, wo ich war, ist, dass diese Tanks immer voll blieben. Wir haben ein Problem, dass wir in einer Welt leben, die uns jeden Tag diese Hoffnung rauben will. Richtig? Das heißt, wir verlieren an Substanz und unsere Aufgabe ist es, oder was mein Anliegen heute Morgen ist, dass wir heute Morgen alle rausgehen mit einem gefüllten Tank, voller Hoffnung und uns immer wieder füllen lassen, weil wir haben das Problem, dass wir immer wieder Hoffnung verlieren. Es wird uns geraubt und wir machen uns manchmal das Leben selber schwer, kann das sein? Zumindest bei mir, vielleicht bei euch nicht. Und deswegen ist Hoffnung eine Sache nicht nur für die Zukunft, wenn ich einmal diese Welt verlasse, sondern es ist etwas, was mein Leben bestimmen soll, Stabilität geben soll, helfen soll in Zeiten der Not. Psalm 42 spricht davon. Da sagt David, warum bist du so betrübt um meine Seele? Er spricht mit sich selbst und ringt um Hoffnung. Und dann sagt er, harre doch auf Gott oder hoffe doch auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen oder danken. Merken wir was? Hoffnung ist etwas ganz Praktisches. Ist etwas, was unser Leben reich macht, was uns Stabilität geben soll. Denn es gibt genug, was diese Stabilität oder unser Leben in Ungleichgewicht bringen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und sehen, was ist Hoffnung? Worauf gründet sich meine Hoffnung und wie sicher kann ich mir sein? Wenn wir den Begriff noch weiter erklären müssten, dann könnten wir einen Vers in Hebräer 11 nehmen. Den kennt ihr auch sehr gut. Und damit lasse ich das dann auch in der Begriffserklärung, weil der Vers erklärt sich selbst. Da heißt es in Vers 1, der Glaube aber, und hier sehen wir auch wieder einen Austausch dieser Begriffe, der Glaube aber ist eine Verwirklichung. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also wenn die Bibel von Hoffnung spricht, spricht sie von einem Überzeugtsein. Die beiden haben wir nicht gezwungen, heute ins Wasser zu steigen oder sich taufen zu lassen. Diese Überzeugung kam aus dem Wort Gottes. Das hat Gott in ihrem Herzen bewirkt. Wir sind hier nur das ausführende Organ, aber die Überzeugung, dass sie das tun, machen sie aufgrund ihres Glaubens und dieser Gewissheit, die daraus folgt. Also Hoffnung in der Bibel ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Fällt euch das leicht? Da schlucken manche vielleicht. In Vers 6 heißt es, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, auch hier sehen wir wieder den Begriff, nicht Hoffnung, aber ein Belohner sein wird. Eine Tatsache, die uns hier präsentiert wird. Auf Hoffnung. Er wird ein Belohner sein. Das muss er gar nicht. Aber er verheißt es hier in seinem Wort. Das heißt, Glaube oder Hoffnung in der Bibel ist etwas, von dem ich überzeugt bin. Es ist nicht ein vages Annehmen, ich hoffe mal so oder so, sondern wir sind überzeugt davon. Das ist die Hoffnung, von der die Bibel spricht. An dem wollen wir uns messen. Unser Leben misst sich nicht an der Welt, sondern am Wort Gottes als Christen. Und die Bibel zeigt uns Hoffnung als etwas, was überzeugend ist und was uns überzeugt hat. Kommen wir zum Zweiten. Worauf gründet sich denn nun meine Hoffnung? Es ist ja schön, so überzeugt zu sein, ne? Aber ich kann ja auch von Blödsinn überzeugt sein. Da gibt es auch eine Menge an Angeboten in der Welt. Ja? Von Dingen, die angepriesen werden als die Hoffnung oder die Lösung und die entpuppen sich als eine Seifenblase. Und sie platzt irgendwann. Und da gibt es eine Menge Leute, die enttäuscht sind. Wie sicher oder welche Grundlage habe ich als Christ in Bezug auf meine Hoffnung? Und da möchte ich ein bisschen auf diesen Kontext eingehen, Kapitel 6. Ihr wisst, es ist eigentlich verrückt, über die Hoffnung aus diesem Kapitel zu sprechen, wer das Kapitel näher kennt. Weil es startet mich ganz, ganz übel. Da spricht es mich davon, dass Menschen, die mal erleuchtet waren, die mal geschmeckt haben, die mal etwas mit Jesus erfahren haben und dann abfallen, für die gibt es keinen Weg zurück. Kein Weg der Buße mehr. Da sprechen viele davon, kann ich denn da mein Heil verlieren? Ist es möglich, dass ich abfallen kann vom Glauben? Da wird so argumentiert. Und deswegen ist es umso verrückter, dann am Ende sozusagen dieses Kapitels zu finden, dass da von einer Hoffnung gesprochen wird, die wie ein sicherer Anker in meiner Seele ist, der hineinreicht in das Himmelreich. Passt irgendwie nicht zusammen, kann das sein? Woran liegt das? Es liegt darin, dass man heute Glauben, und da müssen wir zurückkommen, worauf ruht mein Glaube, sehr einfach gemacht worden ist. Und dass es viele Entscheidungen gibt für Jesus, wo man sich fragt, ist das wirklich echt? Und ich möchte mit zwei Argumenten mal kurz uns selbst hinterfragen. Paulus sagt im Korintherbrief, prüft selbst, ob ihr im Glauben seid. Das sagt er zu den Korinthern. Das heißt, dieser Text ist nicht ungewöhnlich, dass er uns herausfordern soll, mal drüber nachzudenken, was ist eigentlich die Grundlage meiner Hoffnung? Ist sie echt? Und da gibt es zwei Dinge. Wisst ihr, Glaube in der Bibel hat nicht nur was mit einem Fürwahrheiten von Wahrheiten zu tun. Das ist zwar auch Voraussetzung und auch wichtig, aber es ist nicht alles. Der Teufel glaubt auch alles, was in der Bibel steht. Wisst ihr das? Das ist der beste Theologe. Wie hat er Jesus in Matthäus 4 geprüft? Anhand der Schrift. Der kennt die Bibel besser als wir. Ist er deswegen gläubig? Nein. Glaube ist mehr als ein Fürwahrheiten von Wahrheiten. Du kannst alles, was die Bibel sagt, für Wahrheiten und doch verloren sein. Das ist möglich. Und ein zweites ist, dass man Glauben heute mit einer meiner Aktivität zu Gott hin oft verbindet. Das heißt, wenn ich jemanden frage, wie bist du zum Glauben gekommen? Ja, ich bin im Zelt, vor 30 Jahren habe ich meine Hand gehoben. Da bin ich gläubig geworden. Ist das wirklich so? Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Ja? Dass jemand reagiert auf das Wort Gottes. Aber hat das Handheben mich zum Christen gemacht? Nein. Was dann? Und da kommen wir zum Grund. Der Grund liegt mich viel tiefer. Und ich möchte mal einen Vers lesen aus Johannes, weil das auch gerade sehr gut passt. Johannes 1, das kennen wir ja sehr gut, die Schriftstelle. Johannes 1, Vers 11 und 12, da heißt es, er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber da hört es nicht auf. Denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt wird das definiert. Wo kommt denn der Glaube her? Da heißt es dann im Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, dem gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und denen, die an seinem, und dann Vers 13, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern, und jetzt kommt das Entscheidende eigentlich, was den Glauben ausmacht, sondern aus Gott geboren sind. Wisst ihr, man hat das heute fast gleichgestellt, die Wiedergeburt, von der die Bibel spricht, von neuem geboren zu sein, mit Handheben oder mit Tränen oder mit nach vorne kommen und all diese Aktivitäten. Das ist zum Teil wichtig, dass eine Reaktion kommt, das ist klar. Aber das Entscheidende, was in deinem Leben passieren muss, ist, dass du von neuem geboren wirst. Und das kannst du nicht bestimmen. Auch nicht durch dein Handheben. Haben wir gerade gelesen. Nicht durch den Willen des Mannes, nicht durch den Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren. Und das ist ein Geschenk. Ein Geschenk. Die beiden haben heute zwar etwas getan, dafür haben sie ein Spörtchen bekommen. Ja? Aber normalerweise beim Geschenk, da wird man beschenkt, da tut man nicht viel für. Lesen wir mal Epheser Kapitel 2, kennen wir auch sehr gut die Verse. Ich nehme jetzt nur ein paar kurze Beispiele, ich könnte das noch näher ausführen, aber die Zeit ist knapp. Epheser Kapitel 2, Verse 8, 9 und 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet, so nennt das die Bibel. Aus Gnade seid ihr errettet, das ist Gottes Entscheidung, Gottes Weg, aus Gnade errettet. Und dann geht es weiter, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir glauben dürfen. Wisst ihr, in Johannes 11 wird von Lazarus gesprochen. Wir haben heute auch vom Grab gehört, in den Tod. Lazarus war tot. Er lag im Grab. Jesus wusste davon. Und dann kommt er zu dem Grab und dann hat Lazarus die Idee, ich komme mal raus aus dem Grab. War das so? Er war tot. Ein Toter kommt normalerweise nicht aus dem Grab. Wann kam er aus dem Grab heraus? Als Jesus sagte, Lazarus, komm heraus. Und in diesem Wort, was Jesus Lazarus einem Toten zusprach, kam Leben in sein Leben. Richtig? Leben in seinen Tod. Er war ja tot. Was hat also das bewirkt, dass er aus dem Grab gehen konnte, obwohl er tot war? Indem er seine Hand hob? Konnte er gar nicht. Er war ja tot. Es geschah in dem Moment, wo Jesus diese Worte in sein Herz sprach, das tot war. Und so beschreibt uns die Bibel. Wir sind tot in unseren Sünden, wir können nicht reagieren. Wir können erst dann reagieren, durch vielleicht Handheben oder nach vorne kommen oder unsere Sünden bekennen etc., wenn Gott das in unser Herz tut, durch sein Wort. Das nennt die Bibel Glauben. Und die Grundlage dafür hat Jesus am Kreuz geschaffen. Wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und auferstanden ist, der hat neues Leben. Wer das nicht weiß oder nicht bejahen kann, da habe ich ein Buch mitgebracht. eigentlich drei. Das Wichtigste, wenn jemand das noch nicht so genau weiß, wie ist das so mit meinem Glauben? Ich habe ein Buch mitgebracht und wer da wirklich auf der Suche ist, nach einer Antwort zu finden auf diese Frage, habe ich ein Buch, das nennt sich mich, Was ist rettender Glaube? Und wenn jemand hier ist heute Morgen, der das nicht genau bejahen kann oder nicht genau weiß, was er glaubt, dem würde ich das Buch schenken. Der kann zu mir kommen und kann das Buch mitnehmen. Ein zweites, worauf unser Glaube sich beruht, ist die Bibel. Und da habe ich auch ein Buch mitgebracht. Wer da interessiert ist, dem würde ich das auch schenken. Das heißt, ist die Bibel Wahrheit? Weil wenn die Bibel nicht wahr ist, dann ruht der Glaube, auf den ich meine Hoffnung setze, dann habe ich auf Sand gebaut. Und deswegen ist es wichtig, weil der Glaube aus dem Wort Gottes kommt, dass ich überzeugt bin, dass das, was die Bibel sagt, wahr ist, muss ich mich damit auseinandersetzen. Und dieses Buch, das ist ein Freund von mir, der das geschrieben hat, William McDonald, der ist schon in der Ewigkeit jetzt, aber der hat das sehr praktisch beschrieben. Auch das habe ich dabei, wenn jemand wirklich auf der Suche ist, der soll hier nicht rausgehen und sagen, war ja ganz nett, aber ich bin immer noch nicht weitergekommen. Dann kann ich dir vielleicht das empfehlen. Und das schönste Buch, was ich immer empfehle, ist die Bibel. Auch die habe ich mit, auch kostenlos, für jemanden, der auf der Suche ist. Das ist nur das Neue Testament, aber trotzdem, das Wort Gottes ist wichtig und entscheidend. Worauf gründet sich unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung gründet sich darauf, dass Gott in Jesus uns einen Weg raus aus unserer Sünde gezeigt hat. Und wenn ich das ergreife in der Gnade Gottes, wo er mein Herz sozusagen öffnet für diese Wahrheit, wo ich das annehmen kann, dann geschieht etwas Neues. Neues Leben entsteht. 2. Korinther 5, 17 heißt es, dass Christus ja unser Leben ist, dass er uns neu gemacht hat. Wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wunderbarer Vers. Das ist die Grundlage unserer Hoffnung. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Faktor. Und das ist der, wie sicher kann ich mir sein? Hält das, was die Bibel uns verspricht? Und da kommen wir jetzt zu unserem Text. In Hebräer Kapitel 6. Und da möchte ich kurz drauf eingehen und dann schließen wir auch. Hebräer 6, da heißt es hier, dass wir in Vers 18 eine vorhandene Hoffnung ergreifen sollen. Ja, da muss ich natürlich wissen, was ist Hoffnung? Und was ist die Basis dieser Hoffnung? Und dann kann ich ergreifen. Wir sollen sie ergreifen. Und dann heißt es aber weiter, damit diese Hoffnung erklärt, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Und da möchte ich kurz drauf eingehen. Anker der Seele. Der geht dann in das Innerste des Vorhangs hinein, reicht und so weiter, wo Jesus uns vorangegangen ist. Die Hoffnung, von der die Bibel uns hier berichtet, wird als ein Anker beschrieben. Ein Anker, der festgemacht ist in der Seele. Wir haben von der Hoffnung gesprochen, von einem Überzeugtsein. Wir haben davon Kenntnis genommen, dass Jesus diese Hoffnung ist und er die Grundlage ist für unsere Hoffnung. Aber die Frage ist, wie sicher ist diese Hoffnung? Und wisst ihr, ich möchte das mal ein bisschen beschreiben. Stellt euch mal vor, ihr wärt auf einem Schiff, so auf einem großen Passagierschiff, würden wir alle mal ganz gerne, ne? So eine Weltreise machen. Und der Captain würde zu euch kommen und sagen, ah, ist das nicht ein super Schiff? Ne, wir haben die Hightech ohne Ende und wir haben mehrere Anker auf diesem Schiff, die sind sowas von groß und sicher. Und wenn ein Sturm kommt, dann lassen wir den Anker runter oder wir sind definitiv sicher. Und dann zeigt er dir diesen Anker, wir haben ja vor der Gemeinde einen, mit einer riesen Kette dran und du sagst, boah, Riesending, da kann gar nichts passieren. Und dann stellst du aber fest, am Ende dieser Kette, die liegt da einfach nur auf dem Deck rum. Du denkst, schöner großer Anker, aber am Ende sieht es nicht so gut aus. Wer steht denn da am Ende? Wisst ihr, und ich glaube, dass viele Christen, auch vielleicht heute Morgen hier, das Gefühl haben, der Anker ist zwar super, diese Hoffnung, die ich habe, und Jesus ist auch meine Grundlage, aber am Ende dieses Ankers stehe ich und muss es festhalten. Haben wir doch gelesen, oder nicht? Wenn ihr festhaltet oder halte fest oder ergreife sie. Wie sicher kannst du dir dann sein, dass du ans Ziel kommst oder dass diese Hoffnung hält, wenn du am Ende dieser Kette stehst und sie festhältst mit all deiner Kraft? Ich kann dir von mir aus sagen, nicht sicher, definitiv nicht. Aber dieser Anker, der hier, von dem hier die Rede ist, ist etwas anders. Und ich glaube, das kann ich auch biblisch begründen. Aber ich zeige euch erstmal das Bild, was ich hier in diesem Text sehe. Auf der einen Seite ist dieser Anker, der nicht nach unten in die Erde geht oder in das Meer, sondern nach oben geht, da ist schon ein Unterschied, der geht mich wohin in unserem Text? Der geht in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes und wird da festgemacht. Und wer hat den da festgemacht? Unser Glaube? Unsere Kraft? Nein. Jesus ist uns vorangegangen, er hat diesen Anker der Seele mitgenommen in das Himmelreich, in die Gegenwart Gottes und hat es dort am Thron Gottes festgemacht. Er ist uns als Vorläufer gegangen. Das ist ein Begriff, der in der Bibel nur einmal vorkommt, nämlich hier. Er ist uns vorangegangen. Johannes 14 spricht davon, dass er uns eine Wohnung bereitet. Also, Jesus hat diesen Anker genommen und hat ihn festgemacht im Heiligtum als ein hoher Priester auf ewig. Da sitzt der bombenfest. Jetzt kommt die andere Seite des Ankers. Da haben wir gesagt, ist da eine offene Kette? Ich glaube nicht, da ist der zweite Anker, der festgemacht ist in unserer Seele. Und der ihn festhält, bin nicht ich, sondern wer? Jesus. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, Jesus ist unsere einzige Hoffnung. Nicht Uwe und Jesus oder Jesus und Uwe, klingt vielleicht ein bisschen frommer, sondern Jesus und Jesus. Und in der Mitte, irgendwo bin ich. Könnt ihr das Bild nachvollziehen? Ich möchte das euch biblisch zeigen, warum das so ist. Schlag mal Hebräer 3 auf, Vers 14. Hebräer 3, Vers 14. Und ich möchte mal sehen, ob ihr richtig lest. Wisst ihr, es ist wichtig, die Bibel richtig zu lesen und zu sehen, was steht da wirklich. Weil meistens lesen wir und wir denken schon vorher, was da drin steht. Oder wir haben so eine gewisse Brille auf und wollen das sehen, was wir sehen wollen. Und dann werden wir es auch finden. Aber lass die Bibel zu dir reden, nicht du zur Bibel. Das ist immer ganz wichtig. Und da heißt es hier im Vers 14, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden. Wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wisst ihr, was die meisten jetzt gelesen haben oder denken? Denn wir werden Teilhaber Christi, wenn wir festhalten. Das ist ein Unterschied. Ich werde Teilhaber Christi, wenn ich festhalte. Steht das hier in dem Text? Steht es nicht. Hier heißt es, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wisst ihr, wir sind Teilhaber Christi. Und weil wir Teilhaber Christi sind, halten wir fest. Das steht in diesem Text. Ist da ein Unterschied? Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist nicht, dass meine Kraft und mein Festhalten das Entscheidende ist, sondern der Christus hält mich fest und deswegen kann ich halten. Und Christus, seine Kraft, ist größer als meine Kraft. Sind wir davon überzeugt? Oh ja. Er ist allmächtig. Deswegen kann man in anderen Textstellen lesen, was er in uns angefangen hat, das wird er auch vollenden. Er bringt uns zum Ziel. Und das liegt nicht in meiner Festhalten verankert, sondern dass er mich festhält und dadurch kann ich halten. Und dieses Prinzip findest du in der Bibel überall. Überall. Und wisst ihr, das finden wir sogar in Hebräer 6. Wenn ihr mal genau dieses Kapitel studiert, werdet ihr feststellen, da geht es auch um Früchte und Frucht, die hervorkommt und Dornen. Und wie gesagt, es gibt andere Textstellen wie Matthäus 7 zum Beispiel, wo es darum geht, nicht jeder, der Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern der dem Willen meines Vaters tut. Also dieses Prinzip, das Hinterfragen des Glaubens finden wir in der Bibel immer wieder. Und das ist wichtig, dass wir wissen, worauf wir unseren Glauben gründen. Aber da heißt es hier im Vers 9, wir aber sind, wenn wir auch so reden, in Kapitel 6, Vers 9, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen, die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt. Da hört der Text nicht auf, sondern sagt, gedient habt und dient. Echter Glaube bewährt sich im Tun. Und das nicht aus uns heraus, sondern Gott tut sein Werk in uns und deswegen können wir dranbleiben. Das zur Frage der Sicherheit. Es ist nicht am Ende dieser Kette ich mit meiner Kraft. Am Ende dieser Kette ist der Anker der Seele, der festgemacht ist in meinem Herzen, den Jesus festgemacht hat. Und er ist der, der mich zum Ziel bringt. Und der meine Hoffnung zur Gewissheit werden lässt. Nicht indem ich mich anstrenge, dran zu bleiben, sondern indem ich seine Kraft und das, was er mir tut, dazu dient, dass ich dran bleibe. Das ist ein großer Unterschied. Weil die Ressourcen, die Jesus hat, sind so viel höher wie meine. Und deswegen kann ich dir sagen, nicht ich sag's dir, sondern das Wort Gottes sagt dir, du kannst, wenn du dich auf Jesus verlässt, und deine Hoffnung in ihn setzt, sicher sein. Und das befreit. Das gibt Freude. Das gibt Zuversicht. Dann kann ich, wie das Lied vorhin gesungen worden ist, Jesus sagen, ist mein Leben. Er ist meine Hoffnung. Er ist meine Freude. Er ist meine Kraft. Das ist, wenn die Bibel von Hoffnung spricht, deswegen habe ich gesagt, mit zwei Gedanken möchte ich euch heute Morgen rauslassen. Die eine ist, Jesus ist meine einzige Hoffnung. Und die zweite ist, die Hoffnung siegt zuletzt. Und ich bin mir sicher, und wenn ich jetzt noch Zeit hätte, würde ich euch noch, vielleicht lese ich noch einen Vers in Philippa. Der ist so wunderschön, weil Paulus da auch nochmal das so richtig schön ausdrückt, in Worten, die ich nicht so sagen könnte. Da heißt es in Philippa Kapitel 3, Vers 12. Vorher beschreibt er auch den Glauben und die Gemeinschaft in der Auferstehung und so weiter und die Gemeinschaft seiner Leiden, im Tod gleichgestellt zu sein. Ob ich auch irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten, das wird beschrieben in Vers 11. Und dann heißt es, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach. Hier kommen wir wieder zu diesem Festhalten der Hoffnung, dieses Nachjagen. Ob ich es auch ergreifen möge, da könnte man sagen, das wird schwierig. Aber da hört der Vers nicht auf. Da heißt es, dass ich es ergreifen möge, weil, und da ist jetzt das Bindeglied, ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist der Unterschied. Verstehen wir das Prinzip? Er ergreift, weil er ergriffen ist von Jesus. Und das, was er jetzt tut, das tut er aus der Kraft Gottes, nicht aus seiner eigenen. Und das ist die Hoffnung, von der die Bibel spricht. Ist das auch deine Hoffnung?
Ja? Ja? Ich hoffe es. Denn die Bibel spricht uns das zu und wir dürfen darin ruhen. Das ist kein Freibrief zur Sünde, wo viele dann sagen, ja, du bist sicher und so. Ne? Nein, wir haben gesagt, der Glaube bewährt sich im Gehorsam, im Tun. Ja? Deswegen, wer die Gnade Gottes verstanden hat, der wird sie nie missbrauchen für ein sündhaftes Leben, sondern er wird es gebrauchen, so wie die beiden Schwestern das jetzt demonstriert haben, um in der Nachfolge zu bleiben, dran zu bleiben. Und das nicht, weil sie so super stark sind und so einen starken Glauben haben, sondern weil Jesus sein Werk in ihrem Leben tun wird. Und das ist die Garantie, die die beiden uns ans Ziel bringen wird und den nächsten Tag überstehen lässt. Weil wir wissen nicht, was morgen kommt. Oder weiß das jemand? Und deswegen ist meine Hoffnung in Jesus. Er ist derjenige, der mir Hoffnung gibt. Und diese Hoffnung reicht bis in die Ewigkeit. Lass uns noch beten. Vater, wir wollen dir danken für dein kostbares Wort. Wir wollen dir danken, dass du uns durch zwei unveränderliche Dinge das zusagst, was wir heute Morgen gehört haben, nämlich, dass du durch deine Verheißungen uns das versprochen hast und dass du ein Eid geschworen hast bei dir selbst, weil es niemand Höheren gibt, um das zu verwirklichen, dass wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht, aber die auch unser Leben gestalten möchte. Und dessen wir uns sicher sein dürfen, dass wir überzeugte Christen sind, die nicht vage hoffen, ans Ziel zu kommen oder irgendwie zu überstehen, das Leben, sondern dass wir vorangehen in deiner Kraft, in dem, was du tust, durch uns und in uns. Danke, dass du mit uns ans Ziel kommst, dass du uns festhältst, auch wenn wir oft loslassen, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Danke, dass du das Werk, was du in uns begonnen hast, auch verenden wirst. Darauf bauen wir, darauf hoffen wir, davon sind wir überzeugt. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.